Ja, dein Wort ist wunderbar und wahrhaftig. Ich hoffe, dass wir das so sehen. Es folgt jetzt die Predigt mit dem Wort. Vorab noch eine andere Sache, eine Meldung, die wahrscheinlich alle interessieren wird. Friedhelm Funkel, ja, wer ist Friedhelm Funkel? Oh, es sind relativ viele, die sich daraufhin melden, ist Fußballtrainer bei Fortuna Düsseldorf. Kein Trainerstuhl wackelt so sehr wie seiner. Nach relativ vielen Niederlagen in Folge habe ich am Dienstag in der Zeitung gelesen. Und am Mittwoch sagte mir der Günther Rautschuss, der ist schon weg. Also nicht der Günther, sondern der Friedhelm Funkel, entlassen. So schnell kann es gehen. Fußball, Trainer, da denkst du dir vielleicht, interessant, aber erzähl mal was anderes, interessiert mich nicht wirklich. Und Fortuna Düsseldorf vielleicht auch nicht unbedingt. Aber auf den Trainer komme ich gleich nochmal zu sprechen. Als wir als Gemeindeleitung vor kurzem in Hattingen zu einer Gemeindeleitungsklausur waren, haben wir zwei Texte aus der Bibel angeschaut, wo ich der Meinung war, dass die etwas mit Gemeinde und Gemeindebau und Gemeindeaufbau zu tun haben. Und einer der beiden Texte, der wird überschrieben mit der fünffältige Dienst. Also muss irgendwas mit fünf zu tun haben. Der fünffältige Dienst. Und irgendeiner sagte mir, er hat noch nie eine Predigt darüber gehört. Wer hat schon mal eine Predigt über den fünffältigen Dienst gehört? Oh, doch. Drei? Doch. Also ihr drei wart es schon mal nicht. Und da habe ich gedacht, oh, ne, wenn es jemand gibt, der noch nie eine Predigt darüber gehört hat, dann muss das heute sein. Und vielleicht denkt der ein oder andere, fünffältiger Dienst, ah, da sind so fünf Sachen, fünf Dienste genannt, ist das nicht eher so ein Text, gerade so für Gemeindeleitungen, die sich damit beschäftigen, mit Gemeindeaufbau, mit Gemeinde Förderung, mit Gemeindewachstum, was hat denn dieser Text mit mir zu tun? Und ich möchte uns heute aufzeigen, dass dieser Dienst, wo fünf Dienste, fünf Gaben genannt sind, dass dieser Dienst nicht nur was für Gemeindeleitungen, für Gemeindeleitungsklausuren ist, sondern für jeden. Und es gibt einen Text, wo dieser fünffältige Dienst beschrieben wird von Paulus, und dieser Text steht im Epheserbrief. Kapitel 4, ich hatte mir blöderweise immer gemerkt, Epheser 5, aber es war doch die 4. Aber in den Versen 11 und 12, und ich lese mal noch bis 16, der Vollständigkeit halber, weil das so dazugehört. Epheser 4, Verse 11, 12 und dann bis 16. Na, das hat ja geklappt, Elke. Und der Herr hat einige als Apostel eingesetzt, andere als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft, und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Das ist ein gewaltiger Text, wie ich finde. Den muss man mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und vielleicht denkst du immer noch bei der Beschreibung dieser fünf Dienste, oder manchmal werden sie auch als Ämter bezeichnet, so an eher Leute mit Verantwortung, also an Pastoren, Gemeindeleitungen. Ja, Bischöfe haben wir nicht, aber ne, so die da oben. Und der Herr hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Nein, ich glaube, diese Herausforderungen, diese Aufgaben, diese Gaben möchte Gott in jeder Gemeinde als auch in unserer Gemeinde wissen. Und jeder von uns sollte eigentlich wissen, wer welche Gabe hat, also zumindest von sich selber. Und ich glaube, diese fünf Gaben, die haben eine Schlüsselfunktion, wenn es darum geht, Gemeinde zu gestalten, Gemeinde aufzubauen, Gemeinde zu bauen. Ich denke, dass Paulus nicht wahllos fünf von irgendwelchen Gaben rausgegriffen hat, sondern dass diese fünf Dienste eine besondere Aufgabe haben in der Gemeinde. Die wabern ja nicht durch die Luft, die sind verbunden mit Menschen, mit Christen, die eine oder mehrere dieser Gaben haben. Paulus sagt, Jesus hat einige eingesetzt, damit wir alle zugerüstet werden. Jesus ist demnach ihr und unser unmittelbarer Vorgesetzter. Er hat ihnen einen Arbeitsauftrag gegeben und der lautet, damit die Heiligen der Gemeinde, also die Christen, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der ganze Leib Christi, die Gemeinde, aufgebaut werden, erbaut werden. Wir alle sollen durch das Anwenden dieser fünf Gaben, dieser fünf Dienste zugerüstet werden, gekräftigt werden, bestärkt werden in unserem Glauben. Und damit sind wir alle gemeint mit den Heiligen. Die Christen, diejenigen, die glauben und getauft sind, die sich zu Jesus dazugehörig wissen, nicht nur fühlen, die ihm nachfolgen wollen. Alle sind gemeint. Und ich denke, es ist uns klar, wenn das Neue Testament von Heiligen spricht, dass da keine besonders heiligen Christen, einige wenige Auserwählte gemeint sind und auch natürlich nicht Heilige, die in der katholischen Kirche benannt und verehrt werden. Und diese fünf Dienste, diese fünf Aufgaben sind keineswegs auf nur vollzeitliche, angestellte Berufschristen wie Pastoren, Diakone, Missionare und andere reduziert. Diese fünf Gaben sollten in jeder Gemeinde vorkommen. Also macht natürlich Sinn, dass eine Gemeinde mindestens fünf Mitglieder hat. Sie sollten nicht nur vorkommen, sie sollten praktiziert werden, angewendet, ausgeübt werden. Zum Gemeindebau, zum Gemeindewachstum und auch zum persönlichen Wachstum. Christen mit diesen fünf speziellen Gaben, und das Wort, was an der Stelle steht, ist nochmal ein anderes Wort als das Wort, was bei den anderen Geistesgaben in der Bibel aufgeführt werden. Es gibt in der Bibel 3 bis 4 Listen von Geistesgaben. Das ist nochmal so ein bisschen so ein Thema daneben. Hier ist so ein anderes Wort dahinter und es sind quasi nochmal so besondere Gaben. Diese fünf hängen natürlich mit den fünf Geistesgaben zusammen, die so gleich heißen. Aber es ist nochmal so ein bisschen eine Parallelsache. Christen mit diesen fünf Gaben oder mit diesen fünf Diensten haben von Jesus einen deutlichen Arbeitsauftrag bekommen. Sie sollen die anderen Mitchristen zurüsten, fit machen in ihrem Glauben. Das ist die Berufung. Und vielleicht kann man das so mit einem Trainer, mit fünf Co-Trainern vielleicht vergleichen. Trainer haben ja im Allgemeinen Ahnung von Fußball. Und gerade, ja, schon, meist, also schon. Ne? Und ich kenne mich viel zu wenig aus, aber habe das mit dem Friedhelm Funkel so ein bisschen, wurde dann in den Medien so ein bisschen aufbereitet. Der war mal Trainer des Jahres, hat Düsseldorf mit dem Aufstieg begleitet, war sehr erfolgreich. Und das ist schon eine Sache, wenn so jemand, der so erfolgreich war und so hoch gehandelt wurde, wenn der jetzt doch entlassen wird. Wir alle wissen oder ahnen, ne, Trainerwechsel, die passieren sehr, sehr häufig. Trainer lieben den Sport und sie selber sind aber nicht die weltbesten Spieler selber. Wenn Trainer Fußball spielen würden, dann würden diese genauso oder wahrscheinlich noch mehr Fehler machen als die Spieler selber. Denn ihre eigentliche Aufgabe ist es, anderen zu helfen, andere zu unterstützen, andere anzuleiten, zu überlegen, wer wo steht, wer wann welchen Ball wohin schießt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Manches davon klingt vielleicht relativ unspektakulär, aber manches, Propheten, hä? Haben wir noch Propheten? Ist das nicht eine Sache fürs Alte Testament? Wie kommt der Paulus darauf, sowas da reinzufügen? Wenn Propheten vielleicht nicht dabei wären, wäre es vielleicht ein bisschen leichter fallen, uns so ein Ja dazu zu finden. Aber interessant sind die Propheten auch mit dabei. Die sind Trainer des Glaubens. Trainer des Glaubens von Mitchristen in der Gemeinde. Sie wissen viel über den Glauben, haben im Normalfall auch diese identische Geistesgabe. Diese fünf gibt es also auch nochmal zusätzlich mit anderen Geistesgaben. Also der von uns diese Gabe der Evangelisation hat, der sollte auch evangelistisch als von Gott, vom Heiligen Geist ausgerüstet sein, damit das auch stimmt und passt. Sie leben ihren Glauben, hoffentlich, leben im Vertrauen auf Gott. Und sie machen aber auch Fehler und dürfen das, genau wie die Trainer. Das sind keine automatischen Perfektionisten. Ihre Aufgabe ist es, anderen weiterzuhelfen auf dem Weg des gemeinsamen Unterwegsseins des Glaubens. Und ich möchte bei uns heute so eine Offenheit schaffen dafür, dass du dich vielleicht fragst, ob du vielleicht eines dieser fünf besonderen Gaben hast. Oder ob du von jemandem weißt, dass der vielleicht eines dieser fünf Gaben hat. Ich habe zum Beispiel von jemandem gehört, der hat neulich mal in der Seniorenstunde einen Vortrag gehalten. Da sind ja immer mal verschiedene Leute, die da was erzählen. Und die Person hat mir gesagt, also von dem hätte sie das ja gar nicht erwartet. Der ist so unscheinbar. Aber als der angefangen hat zu reden, das war traumhaft. Die hat alles verstanden, was der gesagt hat. Der hat auch lange geredet, aber es hat gar nicht wehgetan. Also der hat, also Glaube könnte sein, nicht nur die Geistesgabe des Lehrens, sondern es könnte jemand sein, der diese besondere Gabe des Lehrers hat. Der ist übrigens heute unter uns. Vielleicht weiß die Ruth, wen ich meine. Und es ist gut zu wissen, welche Gabe ich habe und welche Gabe ich einbringen kann. Und es ist gut auch zu wissen, und ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir das nicht abhaken und das nur einer Gemeindeleitung oder dem Pastor überlassen, dass nur der sich damit beschäftigt. Zu fragen, kommen diese Dienste in unserer Gemeinde vor? Scheinbar sind sie Gott wichtig für den Gemeindebau. Und es lohnt sich, denke ich, danach, sich selber und auch bei dem einen oder anderen zu überlegen, danach zu fragen. Wenn wir hier sonntags zusammenkommen, dann ist das so wie eine Trainingsstunde im Glauben. Mit Theorie und Praxis, durch Predigt, gemeinsames Singen, Gebete, auch das Abendmahl, was wir gleich miteinander haben wollen. Das eigentliche Spiel, für das wir aber fit gemacht werden, für das wir hier im Gottesdienst gestärkt werden sollen, auch durch Zeugnisse. Also, ne, das will ich gerade noch, das finde ich extrem wichtig. Dieser Teil vor dem Abendmahl könnte von mir aus jeden Sonntag sein. Dank und Fürbitte stand im Programm, wo wir einander teilhaben lassen an dem, was uns bewegt, wofür wir gemeinsam auch vor Gott treten wollen. Das eigentliche Spiel, für das wir fit gemacht werden, für das wir hier im Gottesdienst gestärkt werden sollen, das findet nachher draußen statt. Vielleicht hier, vielleicht fängt es hier schon an, beim Gemeindekaffee, aber dann spätestens, wenn wir das Gebäude verlassen. Und das Spiel heißt Leben aus dem Glauben. Nicht Leben aus eigener Kraft, nicht Leben so, dass es vielleicht irgendwie gerade so reicht, dass ich so durchkomme, sondern Leben in einem Vertrauen, dass dieser Gott mich an der Hand halten möchte. Und ich muss natürlich meine Hand hinhalten. Ich muss auch meine Hand ihm zur Verfügung stellen. Glaube hat da seinen Platz, wo sich das Leben abspielt. Nicht nur in der Kirche, im Gottesdienst. Da, wo ich lache, da, wo ich traurig bin, wo ich hektisch hantiere, wo ich mich etwas entspannt zurücklehne. Da will ich mit den Augen des Glaubens erleben, wie daraus Freude, Kraft und Trost entsteht für mein Leben. Und vielleicht reicht es auch noch für jemand anders, dem ich damit dienen kann. Und mir auch manchmal von einem Mitchristen selber helfen lasse, zum Beispiel. Auch vielleicht durch eines dieser 5 besonderen Dienste. Wir als Gemeindeleitung werden auf alle Fälle weiter danach suchen, wer von uns und von uns allen mit dieser Gabe ausgestattet ist. Glaube leben, das ist nämlich ein Mannschaftssport, keine Einzeldisziplin. Gemeinden bestehen aus mehreren Menschen, also ich sage mindestens 5. Die kleinste Gemeinde, die ich in Essen kannte, waren 12 Mitglieder, hat lange durchgehalten. Paulus schreibt ja bildlich davon, wir sind der Leib Christi, wir gehören zu Jesus, das verbindet uns. Also eine Mannschaft wie ein starkes Team, auch wenn sich das nicht immer so wirklich anfühlt als Team, sollen wir füreinander und für andere da sein. Ihnen helfen, sie unterstützen, ihnen vom Glauben weitergeben. Und Glaube heißt auch dem Nächsten, den Nächsten sehen, das Gebot dieser Nächstenliebe anwenden, praktizieren. Das ist nicht immer leicht und das kann mit Arbeit, das kann mit Anstrengung, das kann mit Zeiteinsatz, auch Geldeinsatz verbunden sein. Und es ist gut, dass wir uns gerade jetzt auf den Weg gemacht haben, oder ihr als Gemeinde ja schon etwas länger, und dieses Begegnungscafé ja, vor Augen ist, vor Augen steht und ich glaube auch beginnen wird demnächst. Den Menschen in unserer Umgebung, den Menschen, die du dafür einladen möchtest, vor Augen zu dienen. Offene Augen haben für Menschen, die das vielleicht gerade brauchen, so einen Ort der Begegnung, um hinzukommen und zu wissen, da ist immer ein offenes Ohr. Das ist ja in unserer Gesellschaft nicht leichter geworden mit den Beziehungen. Man klingelt ja nicht mehr einfach so beim Nachbarn an. Das ist ja alles ein bisschen schwieriger, komplizierter geworden mit den menschlichen Beziehungen. Ich weiß nicht, ob es in eurer Nachbarschaft anders ist, aber spontan bei jemandem vorbeigehen hat auch sein Risiko manchmal. Nochmal zurück zu uns selber. Was schreibt Paulus über den Glauben, der trainiert, der gelebt werden soll, damit wir alle hinkommen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes? Zum vollendeten Mann, also in dem Glaubensleben, zur Reife, zur geistlichen Reife, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sind und uns von jedem Wind irgendeiner Lehre wegpusten lassen und uns umhertreiben lassen. Ein großer Anspruch, den Paulus hier an die Christen in Ephesus und eigentlich auch an uns legt. Von der Einheit des Glaubens, das ist ja so Ein Satz, den ich in der letzten Zeit oft gehört habe, den wir auch bei den Vorbereitungstreffen für das Begegnungscafé angesprochen haben. Und der eine hochsensible Sache ist, über die Erkenntnis bis zur Vollendung im vollen Maß. Wer hat das schon? Wer kann das schon von sich sagen? Wie stehe ich denn da mit meinem Glauben, den ich habe, mit meinen Zweifeln, mit meinen Unsicherheiten, mit meinen Bereichen, wo ich vielleicht gar nicht so viel Glaube habe? Ich hatte gestern ein Gespräch mit zwei Leuten, die waren auch schon ab und zu mal hier, die wollen heiraten, sich kirchlich trauen lassen in unserer Gemeinde. Habt ihr die schon wahrgenommen? Genau. Und die kommen ja aus sehr unterschiedlichen Hintergründen und ich habe ihnen gesagt, bringt euren Glauben mit, ob der jetzt 10 oder 90% ist, ne, und legt ihn vor Gott bei dieser kirchlichen Trauung. Es kommt nicht darauf an, dass ihr euch jetzt aufpumpen müsst und irgendwie 70-80% erreichen müsst. Erst dann machen wir das. Ne, bringt das mit, was ihr habt, aber bleibt dran an dieser weiteren Aufgabe, dass Glaube wachsen soll. Wer hat schon diesen vollendeten, vollen, sicheren, mündigen Glauben? Ist mein Normalo-Glaube vielleicht gar nicht so viel wert? Fast könnte man meinen, Paulus will hier den perfekten Christen in der perfekten Gemeinde züchten. Die Nationalmannschaft des Glaubens quasi in Ephesus etablieren. Guckt mal alle, in Ephesus, da läuft es rund. Aber natürlich würden wir diesen Text, diesen anspruchsvollen Text, dahin falsch verstehen. Schon immer hat Paulus gesagt, Glaube ist keine Leistung. Es ist das einfache Vertrauen auf und in diesen Jesus, dass dieser Jesus für mich gestorben ist, mit mir eine Beziehung haben möchte und an dieser Beziehung festhalten möchte. Nicht so als Lebensabschnittsgefährte für 2-3 Jahre, sondern für immer. Für immer und ewig über den Tod hinaus. Nicht bis der Tod uns scheidet, sondern dann geht es erst richtig los. Wenn wir im Glauben wachsen, so wie das dieser Predigttext nach diesen Diensten beschreibt, dann sichern wir uns damit keinen besseren Logenplatz im Himmel, sondern haben verstanden, warum wir hier auf der Erde sind. Denn wir alle haben etwas davon, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Und ich hoffe, auch egal wie lang ihr und wir schon unterwegs sind im Glauben, dass wir trotzdem dieses Ziel haben, weiter im Glauben wachsen zu wollen. Dass wir nicht denken, naja, so im großen Ganzen, ne, läuft ja soweit ganz gut, habe alles erlebt, bin schon eine ganze Weile im Glauben unterwegs. Jetzt könnte ich mich eigentlich so ein bisschen zur Ruhe ziehen, in Vorruhestand des Glaubens gehen. Ich hoffe, dass das nicht ist. Mir ist eine Frau aus einer anderen Gemeinde eingefallen, zum Thema, was hat das für andere vielleicht für Auswirkungen, für positive Auswirkungen. Sie hat viel erlebt, ihr Glaube hat manche Bewährungsprobe in ihrem Leben überstehen lassen, sie ist alt und gereift. Sie weiß, was sie an ihrem Glauben hat. Geschichten kann sie erzählen von Erfolg und Scheitern, von Freude, Trost, von Zweifeln und auch manchmal Verzweifeln. Sie sitzt zu Hause, manchmal kommen aber Menschen aus der Gemeinde und aus dem Umfeld zu ihr. Einfach so zu Besuch. Und dann rückt mancher in so einem Gespräch mit seinen Problemen raus, obwohl er das gar nicht vorhatte. Aber es hat etwas, diese Situation, ihr Glaube, dass Leute dazu einlädt, bei ihr abzuladen. Bei dieser Frau hören sie keine leeren Phrasen, keinen billigen Trost. Was sie sagt, ist gedeckt mit ihren eigenen Erfahrungen. Sie verspricht nicht das Blaue vom Himmel herab, hat aber vielen den Blick in den Himmel geöffnet. Sie weiß, worauf sie ihr Leben baut. Auch die Zeugen Jehovas, die regelmäßig bei ihr klingeln und die sie gern hereinlässt, nicht aus Angst, gar nicht erst aufmacht, wie vielleicht der ein oder andere, die mit einer windigen Lehre daherkommen. Auch sie hat sie freundlich empfangen und auch wieder freundlich gehen lassen. Ich kenne meinen Glauben und weiß, dass eure Lehre so nicht in der Bibel steht, hat sie ihnen gesagt. So ein mündiger Glaube, der viel trägt, der Ausstrahlung besitzt und der sich nicht von allerlei Heilsangeboten kirre machen lässt. So einen Glauben, den kann man nicht machen, den kann man nicht hervorpressen. Den muss man sich schenken lassen, den darf man aber anstreben. Das ist legitim. Durch Erfahrungen mit Gott, durch das Gespräch über und mit der Bibel. Die Gemeinde ist und soll ein Ort dafür sein, ein Trainingsplatz des Glaubens. Nicht nur sonntags, auch da, wo wir uns begegnen, in den Kleingruppen, überall. Der Gottesdienst, die Predigt der Kleingruppe sind Etappen auf dem Trainingsplatz des Glaubens. Wo wir in der Gemeinde mitarbeiten, wo wir nicht aufhören mitzuarbeiten, sondern dranbleiben, trotz unterschiedlicher Erfahrungen, trotz Enttäuschungen, die auch immer wieder kommen werden, in Worten, in der Musik, in der Kleingruppe darüber reden. Das hat Auswirkungen, das hat alles Auswirkungen auf unseren Glauben. Das vergrößert unseren Erfahrungsschatz. Wo wir in die Bibel schauen, das eigene Leben danach abscannen, ausrichten, mit und füreinander beten. Auf diese Weise gewinnt unser Glaube. Er wird stabil, krisenfest und tut uns selber und vielleicht noch einem anderen gut. Und egal wie alt du bist, egal wie lange du schon dabei bist auf dem Trainingsfeld, egal was du schon erlebt hast, wie viele Fouls du schon an deinen eigenen Schienbeinen erlebt hast oder gesehen hast, wie oft du mit der Trage hinausgetragen worden bist vom Spielfeld, Gott möchte, dass dein und mein Glaube weiter wächst. In unserem Garten ist so ein Unkrautbaum, nenne ich also, ne, ein Bäumchen, das keine wirklich, zum Glück keine Früchte trägt, die auch noch irgendwie runterfallen und Matsche werden. Aber dieser Baum, der wächst. Und je mehr ich den jedes Jahr im Herbst schneide, desto mehr rächt er sich an mir und greift das Schlafzimmer an. Jedes Jahr ein Stück mehr. Also irgendwann haben wir gar keine Sicht mehr, ne? Dschungel. Und der wächst einfach. Der muss sich wahrscheinlich gar nicht anstrengen. Also ich höre da keine Anstrengungsgeräusche. Er wächst, weil die Bedingungen für ihn stimmen, weil die ausreichen, weil die so, wie sie sind, für ihn gut sind. Und den Rest schenkt Gott dazu. Wenn du die richtigen Bedingungen hast, und dafür wollen wir uns in unserer Gemeinde einsetzen, dass hier Bedingungen herrschen, damit Glaube sich entfalten kann, damit dein und mein Glaube wachsen kann. Wenn die richtigen Bedingungen da sind, dann wirst du auch wachsen. Wenn du es willst, wenn du es zulässt. Nur um die richtigen Bedingungen musst du dich mitkümmern. Und diese fünf Gaben, diese fünf Dienste, die sind wichtig, die spielen eine Schlüsselrolle dabei. Ihre Entdeckung und ihre Anwendung und die Nutzung sind eine Bedingung, damit Gemeinde und damit du persönlich wachsen kannst. Gott fordert von uns keinen heldenhaften Glauben. Er will, dass wir unser Leben auf ihn bauen. Das ist alles. Dieser kleine Glaube ist wie ein Schatz. Wir können ihn vermehren, wir können ihn eingraben, zudecken und uns freuen, dass wir den haben. Und ja, ab und zu mal gucken, ob er noch da ist. Ansonsten schön mit der Hake, schön glatt machen. Wir können ihn aber vermehren, wenn wir ihn in unserem täglichen Leben in Gebrauch nehmen. Diese fünf besonderen Dienste, dieser fünffältige Dienst, soll uns als Gemeinde helfen und als Einzelne im Glauben zu wachsen. Amen. Wir hören ein